Ich habe drei Fragen zu Beginn. Wer ist richtig müde? Hm. Gut, knalle gerne ein. Hier vorne sind Plätze frei. Komm in die erste Reihe. Das ist gut. Zweite Frage. Wer kennt den Propheten Daniel? Gut, das sind die meisten. Ja, dankeschön. Und die dritte Frage, und da dürft ihr gerne was zu sagen, was verbindest du mit dem Propheten Daniel? Einige Stichworte, Geschichten, was auch immer dir in den Kopf kommt.
Schweiz.
Schweiz, ja. Unser gemeinsamer Erinnerung, Tobi, sehr schön.
Schweiz.
Schweiz, ja.
Gehorsam.
Gehorsam.
Mut, oder?
Mut, ja, auf jeden Fall.
Beten.
Beten, ja.
Endzeit,
ja.
Beständigkeit, also er hat sich nicht abbringen lassen.
Ja. Ja. Sehr gut, ja. Gut, das meiste, was wir von Daniel kennen, und Daniel hat so viel mehr zu bieten, als das richtige Essen zu wählen, irgendwie drei Freunde im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube, das sind so meistens die Geschichten, die man kennt und in der Sonntagsschule hört. Daniel bietet so viel mehr vom 7. Jahrhundert vor Christus, bis in eine Zukunft, wo Jesus Christus wiederkommt und bis alles in die Ewigkeit wird. Das umfasst das Buch Daniel in seinen Erzählungen und in dem, wie Gott ihm Dinge gezeigt. Und Daniel ist für mich persönlich eines der schönsten Vorbilder im Glauben. Ich habe dieses Buch sehr lieb gewonnen. Wir haben es im Hauskreis vor einer guten Dekade Vers für Vers durchgenommen. Und ich weiß nicht, ob ihr in Hebräer 11 die letzten Verse auch gelesen habt zusammen. Ich möchte zumindest Vers 38 nochmal lesen, Hebräer 11, Vers 38, dass das Ganze nochmal auf den Zusammenhang irgendeinen Punkt bringt. Da wird vorher gesagt, was die Glaubenshelden alles erlitten haben. Und dann in Vers 38 steht Folgendes: Sie, die Glaubenshelden, deren die Welt nicht wert war. Die Welt war es nicht wert, dass sie solche Menschen unter sich hatten, die treu zu Christus stehen und das alles, was davor steht, auch viel erlitten haben für Gott, für unseren großen Herrn. Und ich finde diesen Vers so krass, dass Gottes Sicht einfach auf die Menschen ist, die ihm treu sind, die Welt nicht wert. Nicht, dass wir dadurch stolz sind, aber das ist Gottes Sicht auf die Helden im Glauben. Und Daniel, damit befinden wir uns ungefähr im Jahr 605 vor Christus. Er wurde verschleppt aus Juda hin nach Chaldea, nach Babylonien, und er und seine jungen drei Freunde, sie waren wahrscheinlich noch im Teenie-Alter, geht man vorne aus, kamen in ein neues Land. Und was Daniel erlebt hat, war voll von Gottes Treue, und er selber war treu gegenüber Gott. Und deswegen ist es auch ein Vorbild im Glauben. Ich habe ja schon einige Elemente genannt, einige Aspekte aus seinem Leben. Und diesen Daniel möchte ich uns mit uns heute Morgen anschauen. Und zwar geht es um die Treue Daniels. Die Treue Daniels. Und dann werden wir uns zunächst anschauen, das erste Kapitel unter dem Aspekt Treue im Strudel der modernen Kultur. Er wurde als Teenie reingeworfen in die moderne Kultur des Weltreiches Babylon und er blieb rein. Das zweite Kapitel habe ich unter das Motto gestellt, Treue zu Gott in unmöglichen Situationen. Suche das Gebet, ist mein Aufruf. Das dritte Kapitel, da geht es nicht um Daniel, sondern um seine drei Gefährten, aber sie sind ja sehr eng miteinander verbunden, auch von ihnen können wir lernen, dass sie treu in der Anbetung sind und den allein wahren Gott und sie dem Herrn vertrauen. Und das ist mein Aufruf. Das vierte Kapitel ist uns wahrscheinlich eher nicht bekannt. Da geht es um abgehauenen Baum, um einen König Nebukadnezar, der irren wird in seinem Kopf. Und Daniel ist treu in Bezug auf seinen Auftrag. Er wirbt um die Menschen, er wirbt darum, dass Nebukadnezar doch noch umkehrt. Treue in der Wahrheit, das fünfte Kapitel, der Aufruf, gebe sie klar und deutlich weiter, Belsatzar, die Schrift an der Wand, und sechstens, das ist die berühmte Geschichte in der Löwengrube, Treue im Alltag, sei unanklagbar in deinem Leben, sei treu in den kleinen Dingen deines Lebens. Und so geht es eben heute um diese sechs Elemente des Buches Daniels, oder dieser Treue Daniels, damit sein Glaubensvorbild deinen Glauben bringt. Das wünsche ich mir für uns heute, dass wir das mitnehmen. Und damit werden wir schon die Hälfte des Buches durchhaben. Irgendwann vielleicht mal die andere Hälfte. Gut. Wir können natürlich nicht alles lesen, ist viel zu lang. Es will ich uns alle nicht antun. Wie gesagt, Sie sind noch frei hier. Wer sehr müde ist, kommt gerne. Ich werde mal eine kleine Zusammenfassung geben und dann den Punkt anhand einiger Elemente einfach verdeutlichen. Zunächst einfach die Treue im Strudel der modernen Kultur. Daniel, also im Teenie-Alter verschleppt, hier nach Babylon, wo er beim berühmten König Nebukadnezar war, und er suchte sich gut aussehende, junge, taffe Kerle aus den Gefangenen, die an seinem Königshof dienen sollten. Daniel und seine drei Gefährten waren dabei. Einer dieser Namen habe ich letzte Woche schon erwähnt. Schadrach und Meshach, zwei Namen sogar. Die nun gemäß der Kultur der Babylonier Dinge lernen sollten, die Schrift lernen sollten, Kultur und so weiter. Und Daniel und seine Gefährten erlebten dort direkt die erste Treueprüfung. Wenn wir uns das anschauen, im Buch Daniel, Kapitel 1, geht es ja direkt los, dass sie vor die Wahl gestellt werden. Entweder wie hier das beste Essen zu genießen, und zwar die Königskost, aber sich dadurch unrein machen, das wusste Daniel, durch die Tiere und das Blut und so weiter. Oder eben, und das bat er, dass er Gemüse bekommt und Wasser. Ich weiß nicht, was du reden würdest. Vom Essen hätte ich wahrscheinlich das Fleisch genommen. Aber bei Daniel, er wusste, das würde ihn umbringen. Und so hat er 10 Tage ausprobiert und am Ende war er wohlgenährter und schöner und seine Gefährten. Und das brachte ihm beim König gute Punkte ein. Und es ist sehr interessant, wenn man das erste Kapitel studiert, dann liest man immer Folgendes. Man liest immer vom König Nebukadnezar, der anscheinend, und er war der Weltherrscher zu dieser Zeit auf einem Weltreich, dass er brachte, dass er befahl, dass er bestimmte. Er hatte alles in der Hand. Und doch möchte ich unseren Blick dahin lenken, wer wirklich auf der Weltbühne die Fäden zieht. Schaut mal rein in Vers 2, Kapitel 1. Wer hat eure Bibel mit? Wir werden viel lesen heute. Einzelne Aspekte. Daniel 1, Vers 2. Hier steht, und der Herr gab Joachim, König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Oder schaut mal rein, Vers 9. Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Hofbeamten. Dass das überhaupt alles funktioniert hat. Oder Vers 17 dann noch. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und das zieht sich durch dieses erste Kapitel und das zieht sich durch das ganze Buch, dass Gott der Weltenlenker ist. Gott ist der Weltenlenker. Und wisst ihr, was das Beste ist? Gott ändert sich nicht. Gott ist heute noch derselbe wie damals und er lenkt heute immer noch die Welt. Ja, damals dieser Kulturstrudel der Weltmacht Babylon, für uns sind das heute andere Dinge, das moderne Babylon. Ja, wir haben keinen König, aber unsere Gesellschaft versucht durch individualistisches Toleranzdenken uns zu etwas zu bringen, dass jeder tun und denken und lassen kann, was er will. Du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, wenn dir das hilft, ist ja toll. Echte Wahrheit ist gar nicht mehr da, wie in der Zeit der Modernen. Es wird gar nicht mehr drum gerungen. Gott ist es, der gibt, der gab, ihnen gab und der auch bis heute noch, auch in unseren Strudel dieser modernen Kultur, da ist. Das können wir als ersten Aspekt mitnehmen, die Größe, Erhabenheit und Souveränität Gottes. Im Strudel der Zeit brauchen wir eine klare Sicht auf Gott, auf seine Eigenschaften, die uns erinnern, dass er immer noch alles in der Hand hat. Gott hält die Fäden der Weltgeschichte auf deiner Geschichte in der Hand. Und ich wünsche uns, dass wir das über unser Leben verstehen, wie es auch immer geführt wurde und wird. Gott zieht die Fäden. Er heißt nicht alles gut, was wir machen, das meine ich. Den großen Plan. Und wir brauchen Daniels Sicht. Und Daniels Sicht, die lesen in Kapitel 1, Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht an der Tafelkost des Königs und mit seinem Wein, den er trank, unrein zu machen. Das war Daniels Sicht. Er wollte rein bleiben in diesem fremden Umfeld, in dem, was ihn unrein gemacht hat. Er wollte keine Kompromisse eingehen, sondern wenn es um Gott geht, geht es kompromisslos darum, ihm zu gefallen. Egal was andere, was sogar der König denkt. Ich sage es noch einmal. In einem fremden Land, als Teenie, hatte er diese Sicht. Gott sich untertan zu machen. Und Gott gab Gnade der Barmen, habe ich Vers 9, wir haben schon gelesen. Und so baut Gott das Leben Daniels. Er gibt ihm Barmen und er baut auch dein Leben. Und er baut nicht einfach nur dein Leben, er baut dein Leben erster Klasse. Das heißt nicht, dass alles perfekt und toll ist und wir nicht mehr leiden. Doch, das tun wir. Aber er wird nicht untätig bleiben, wenn wir zu ihm stehen, wenn wir einen reinen und unsträflichen Weg gehen. Schauen wir uns beim letzten Aspekt an. Es geht darum, ihm zu gefallen, ihm zu gehorchen. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Die Treue Daniels im Strudel der modernen Kultur. Bleibe rein. Daniel ist rein geblieben und er wurde von Gott in eine Position erhoben, durch Nebukadnezar, die ihm dann sehr viel Einfluss auch im Land der Chaldäer in Babylon gab. Also Treue im Strudel der modernen Kultur ist das erste von 6 Elementen der Treue Daniels. Damit du, oder damit sein Glaubensvorbild deinen Glauben prägt. Das zweite Element ist uns auch ein sehr bekanntes, und zwar die Treue zu Gott in unmöglichen Situationen. Hat jemand schon mal so eine verzwickte Situation gehabt auf der Arbeit, in der Familie, irgendwo, wo man nicht mehr wusste, wie es weitergeht? Haben wir gehabt oder das kennen wir irgendwo. Diese Begebenheit in Daniel 2 findet ungefähr 2 bis 3 Jahre nach den Ereignissen von Kapitel 1 statt. König Nebukadnezar hatte einen Traum, den hat er nicht verstanden. Und er hatte irgendwie so eine Art Statue gesehen, so von Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton. Und das wird dann später beschrieben durch Daniel. Dieser König, der hat dann alle Weisen zusammengerufen, alle Zauberer und Beschwörer im ganzen Land. Und sie sollten diesen Traum deuten und nicht nur den Traum deuten. Jetzt ist ganz fies, Nebukadnezar sagt, erstmal müsst ihr mir sagen, was ich geträumt habe. Das ist natürlich unmöglich. Und das sagen sie auch, das können nur die Götter. Ja? Und auch Daniel und seine Gefährten zählten zu den Weisen und auch sie sollten deswegen umgebracht werden, wenn sie das nicht können. Aber Daniel war mutig und er ging zu jemandem hin und er bat eine Frist, dass er über nachdenken kann, aber eben nicht nur nachdenken, sondern den Aspekt, den Ken uns gerade gesagt hat, zum Beter wurde. Oder gezeigt hat, dass er sich an Gott klammert. Ging zu seinen 3 Gefährten und sie betete. Ja, es wäre genauso gemein, wenn ich euch fragen würde, was habe ich heute Nacht geträumt? Ja, ich weiß jetzt selber nicht. Ja, also das ist etwas, was nicht möglich ist, dass wir das wissen. Von niemand anderem. Aber schon selber manchmal nicht wissen. Und so ist das eigentlich auch recht unfair den Wissenschaftlern da gegenüber, aber der war König, der Nebukadnezar sagte, Pech gehabt, dann müsst ihr alle sterben. Und wenn wir in Kapitel 2, Vers 11 reinschauen, sehen wir ihre Antwort, die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer. Es gibt keinen anderen, der sie von dem König kundtun könnte, als nur die Götter. Deren Wohnung ist aber nicht bei den Sterblichen. Nur jemand, der nicht bei den Sterblichen ist, kann das tun. Auch wenn hier von Göttern die Rede ist, Daniel weiß, dass es einen und den lebendigen Gott gibt. Und der doch bevor Daniel das alles vor dem König erklären sollte, stand sein Leben auf der Kippe. Und er bekam Weisheit von Gott, im ersten Kapitel, Gott hat ihm Weisheit und Erkenntnis gegeben in vielen Dingen. Und er bat also diese Frist, er hatte einen Plan und dieser Plan bestand darin, dass er sich zurückzieht und betet. Das war Daniels Plan. Wer sonst sollte ein Geheimnis lüften als den, an den er sich wendet im Gebet? Wer sonst könnte das tun? Daniel geht und wendet sich an die einzig richtige Stelle, an Gott. Menschen können das nicht, nur Gott. Und schaut mal rein, ab Vers 17. Daniel ging in sein Haus. Er teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses, also dieses Traumes des Königs, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Daniel wurde in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Und Daniel pries den Gott des Himmels. Er fing an, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tief und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, bei ihm wohnt das Licht. O Gott, dich, du Gott meiner Väter, lobe ich und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast. Dass du mich hast wissen lassen, was ich von dir erbeten habe. Denn du hast mich die Sache des Königs sehen lassen. Also eine menschenunmögliche Situation. Daniel hätte nichts tun können. Er kannte diesen Traum nicht. Eine Prüfung, die wir in der Schule vielleicht gehabt haben, die zu groß ist. Eine Krankheit, bei der wir nichts tun können. Eine Situation im Alltag, wo wir nichts ausrichten können. Wer von uns denkt als allererstes an die erste Adresse? Wer von uns denkt manchmal dran? Ja, manchmal tun wir das vielleicht. Naja, eben natürlich. Aber oft ist es so, erstmal versuchen wir. Wir hadern, wir machen uns vielleicht sogar Sorgen, wie das klappen könnte. Wir machen uns Sorgen um die Familie, das Kind, um die Situation auf der Arbeit. Und was für ein herrliches Gebet ist das? Wer alles in der Hand hat, sagt Daniel hier. Und er sagt auch, Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Ich weiß nicht, was ihr euch für Gedanken gemacht habt, als ihr hörte, dass es ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump geben sollte. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er lenkt die Herzen der Könige in die Wasserbecher. Sprüche 21, Vers 1. Es ist seltsam, was passiert. Wir können das nicht richtig einschätzen in allen Richtungen. Wir können ihn nicht ins Herz sehen, aber wir können Gott vertrauen. Und ihn bitten. Und darum brauchen wir diese tägliche Beziehung zu ihm, wo wir mit ihm reden, wo wir uns an ihn klammern und wo er unser archimedischer Punkt ist. Kennt jemand Archimedes? Schon mal gehört, ein kluger Wissenschaftler vor Christus. Er sagte, gib mir einen Punkt außerhalb der Welt, an dem ich stehen kann, so will ich sie bewegen. Ja, dieses Hebelgesetz. Er sagte, wenn da irgendein Punkt außerhalb der Welt ist, ein lang genug Hebel, dann kann ich die Welt aus den Fugen geraten lassen. Jesus Christus ist unser Punkt, in Anführungsstrichen, außerhalb der Welt, der uns hilft, die Welt um uns herum zu bewegen. Der uns hilft, aber unser eigenes Herz zu bewegen. Manchmal geht es in Situationen nicht darum, dass sich die Umstände ändern, sondern unsere Einstellung gegenüber den Umständen. Und wie ermutigt wir sein können, und Daniel auch ermutigt aus diesem Gebet dann hervorgeht, das lesen wir dann danach, schaut mal rein, Vers 27, wie sicher er dann auch auftreten kann. Er steht vor dem König, das Geheimnis, was der König verlangt, können Weise und Beschwörer, wahnsinnige Priester und Zeichendeuter nicht tun können. Aber, und Daniel sagt jetzt nicht, ich kann das. Schaut mal rein, Vers 28. Es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart. Und er lässt den König wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Vision deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Und dann erklärt er den König den Traum. Weil Gott in diesem Traum, in einer Vision, in einer Art Traum selber gezeigt hat. Daniel richtet den Leuchter auf Gott und gibt ihm dadurch die Ehre. Und ab hier ist einer der bedeutendsten Schriften im Alten Testament, finde ich, wenn es um die Geschichte geht. Ja, wie Jenny schon vorhin sagte, es geht nicht nur um die Geschichte rund um Daniel, was mit dem König passiert, sondern dieses Bild, was wir hier sehen, das sind verschiedene Zeitepochen und hier unten bewegen wir uns gerade aktuell, in der aktuellen Zeitepoche, bis dahin, dass Christus wiederkommt. Es umfasst die ganze Zeitgeschichte bis zum Ende. Das hat er gesehen in einem Traum. Christi Sieg bei seiner Wiederkunft. Das ist das Thema, was dann hier weiter bis zum Ende entfaltet wird. Und man sollte nicht anschauen. Aber mein Wunsch ist, dass wir das in Erinnerung behalten. Dass er unsere erste Anlaufstation ist. Dass er dieser archimedische Punkt ist, der uns hilft, die Welt oder die Umstände, aber unser eigenes Herz zu bewegen. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das ist es. Und darum ist das unser Anspruch, dass wir das neu lernen, uns besser daran erinnern, dass die erste Adresse ist. Suche das Gebet. Also Treue zu Gott in unmöglichen Situationen als das zweite Element der Treue Daniels. Mit seinem Glaubensvorbild eingebaut. Das dritte Element, da geht es gar nicht um Daniel, sondern um die Treue in der Anbetung durch die drei Freunde, die stehen da und sie bleiben stehen. König Nebukadnezar versucht hier etwas aufzuzwingen. Er veranlasst, dass alle Staatsdiener sich niederknien, sobald Musik erklingt, dass sie ihn anbeten, diese Statue. Wer das nicht tun sollte, da kommt der Feuerofen her, der nämlich verbrannt wird. Es gab dann einige Petzen, die gesagt haben, ja, die drei sind aber stehen geblieben. Und dann jetzt die Pferden, sie sind interessanterweise nicht direkt verbrannt, werden der Pferd verbrannt worden, wie der König angekündigt hat, sondern sie haben noch eine zweite Stunde bekommen und der König hat nochmal mit ihnen geredet und sagt, ich mache nochmal die Musik für euch. Dann fällt aber nieder. Und sie sagen, von hier doch nicht. Was ist Treue in der Anbetung, was wir da hinten sehen? Diese prächtige Statue in der Wüste, alle sollten niederfallen. Das ist Konfrontation mit Anbetung. Die Geburt gegen die Gebote Gottes. Du sollst keine anderen Götter machen. Du sollst dir kein Götterbild machen. Du sollst dich nicht voll niederwerfen. 2. Korinther. Und das Leben mit aller Konsequenz. Sicherlich nicht einfach, stehen zu bleiben. Und doch sehen wir, sie hatten einen Glauben, der treu sich an Gott klammert. Wir sehen das, oder wissen vielleicht, dass sie wieder zum König kommen dürfen und Gott lenkt das Herz des Königs. Anders ist das nicht zu erklären, dass er auf einmal doch noch ihnen einen Mut gibt. Wohlwollend sagt er ihnen, na gut, nochmal lasse ich die Musik erklingen. Und dann schaut mal rein in den Text, Kapitel 3, Vers 15. Jetzt wird die Götterfrage gestellt. Nebukadnezar sagt, nun, wenn ihr bereit seid, zur Zeit der Klang der Musik, die ihr hören werdet, niederzufallen und vor dem Ruin niederzuwerfen, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Seltsam, dass der eigentlich schon über Gott wissen sollte und dann so eine Aussage. Er ist davon überzeugt, dass er eigentlich über den Göttern steht und dass kein Gegner ihn aus seiner Hand reißen kann. Kein Gott kann das, hat er gedacht. Und dann sind diese leuchtenden Verse, Verse 16 bis 18. Schadrach, Meshach und Abednego antworteten und sagten, Nebukadnezar, und hier steht, wir haben es gar nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, den wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Ofen als auch an deiner Hand, o König, oder auch nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Die sagen, ob er es tun wird oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand. Aber was wir nicht tun werden, ist eine falsche Anbetung. Etwas anbeten, wozu wir nicht gedacht haben. Und so zeigt es ihre Treue in der Anbetung gegenüber ihren und den lebendigen Gott. Sie fürchten Gott mehr als, ja, als sie tun. Sie haben ihren Gott lieber als die Sünde in ihrem Leben. Und das ist nur eine Frage an uns. In dieser Konsequenz leben wir vielleicht. Das ist so krass ist für uns. Was bist du bereit? Ich kann leicht sagen, ich bin bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Wir haben gestern auch von Petrus gehört. Ich bin bereit, bis in den Tod zu gehen. Es ist leicht zu sagen, aber mein Wunsch ist es, dass wir dieses Denken, dieser drei mehr und mehr verinnerlichen dürfen. Unser Gott kann, aber was tun oder nicht, ist nicht meine Sache. Ich werde ihm vertrauen. Ich werde treu sein, soweit das geht. Und diesem großen Weltreichkönig sagen sie, müssen sie gar nichts sagen. Wir unterordnen sich Gott. Und das nochmal als Erinnerung. Es ist derselbe Gott von, wie damals, derselbe Gott heute. Derselbe Gott, dem du und ich dienen können. Die drei Gefährten wissen, es wird ihr Tod bedeuten. Aber lieber beten sie Gott an und sterben, als dass sie Götzen anbeten und weiterleben. Gott kann es. Vielleicht haben sie am Jesaja gedacht, Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, die Ströme werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Sagt Gott. Und sie zeigen es, dieses Vertrauen zeigen sie, indem sie diesen Weg bis zum Äußersten gehen. Einen komplizierten Weg, einen Weg, der aber rein ist, der im völligen Vertrauen auf den Herrn ist. Koste es, was es will. Und vielleicht brauchen wir gar nicht bis zum Äußersten zu gehen, wo wir das hier erleben. Viele unserer Geschwister, gerade im ersten Jahrhundert und viele heute in den anderen Ländern, islamischen Ländern, in Nordkorea, erleben es. Sie gehen bis zum Äußersten für Christus. Ich wünsche mir, dass wir dieses Vertrauen mehr und mehr haben, wie diese drei Freunde, dass sie in unseren Köpfen sind, dass wir uns daran erinnern. Und ein tolles Beispiel war Alexander der Große. Der war schwer krank und er hatte einen Leibarzt, dem er sehr, sehr vertraute. Und dieser Leibarzt hat ihm zu einer Zeit ein Stück Medizin gegeben und gleichzeitig wurde Alexander dem Großen einen Brief gegeben. Er las den Brief, nahm die Medizin und gab beides dem Leibarzt zurück. Und während der König die Medizin nahm und runterschluckte, las der Leibarzt diesen Brief, wo drin stand, Achtung, der Leibarzt möchte dich vergiften. Aber er vertraute diesem Arzt so sehr sein Leben an. Er wusste, dieser Arzt ist treu und er wird mir nichts Falsches tun. Und dieses Vertrauen in die Treue Gottes hatten die drei treuen Gefährten damals. Und das ist mein Wunsch, dass wir das auch erleben, dass Gott uns, plötzlich sind da vier Beispiele, dass wir das erleben, dass er uns aus diesen brenzligen Situationen, brenzligen Situationen rettet. Dass wir ihm vertrauen. Das dritte Element, damit unser Glaubensvorbild, damit unser Glaube wächst durch diese Glaubensvorbilder, die wir hier haben. Ihr merkt, wir müssen schneller durch, diese Kapitel, wir können nicht alles anschauen, das dauert zu lange. Kapitel 4, da geht es um die Schafe, einen umgehauenen Baum. Und das kennen wahrscheinlich die wenigsten unter uns. Das ist ein Kapitel, das man schnell überliest, das wird auch meistens in der Sonntagsschule nicht gelehrt. Nebukadnezar hatte mal wieder einen Traum, grob zusammengefasst, ein sehr großer und starker Baum, den er gesehen hat. Und ein sehr schöner Baum, alle Tiere haben dort Ruhe und Nahrung gefunden. Und dann kam ans Himmelswächter und hat diesen Baum abgehauen. Bis auf den Wurzelstock. Und Daniel erklärte dem König diesen Traum, was es bedeutet. Er sagte, dieser Baum bist du. Und Babylon war in all seiner Pracht und Herrlichkeit, das, was Nebukadnezar aufgebaut hat, das Ishtar-Tor und diese Gärten von Semiramis, eines der sieben antiken Weltwunder, all das zählt nicht. Die ganze Herrlichkeit seiner Königsherrschaft sollte abgehauen werden und ihm entzogen. Und wenn wir ins Kapitel 4 springen, dann sehen wir, wie Nebukadnezar immer wieder von sich selber groß denkt. Vers 1. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Vers 8. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Also seine Königsherrschaft, seine Pracht und Majestät, die von Nebukadnezar und seines Reiches war enorm. Und doch, das war mit immer auch Hochmut verbunden. Dieser Hochmut, Vers 27, kommt ja so ein bisschen raus, wo steht, durch das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe. Das ist Nebukadnezar. Hochmut, ohne Gott zu leben, sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen und zu wissen, irgendwie ist er doch einer. Das merkte er dann sehr bald. Und Daniel war einer, der um diesen König warb. Er wusste, er wird abgehauen werden, wenn er nicht Buße tut, wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht umdenkt in seinem Herzen. Vers 24. König, lass dir meinen Rat gefallen. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Brich mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen ihn. Wenn dein Wohlergehen von Dauer sein wird. Kehr um. Hör auf, dich gegen Gott aufzulehnen. Hör auf mit deinem Stolz. Und Daniel wirkt um Menschen. Er wirkt hier um den König. Er ruft ihm auf, lass dich versöhnen mit Gott. Brich mit deinen Sünden. Das ist die Botschaft. Und das ist Daniel uns ein Vorbild, die wir auch in unserem Auftrag verkündigen sollen. Lass dich versöhnen mit Gott. Kehre um. Hör auf mit deinen Sünden. Dieses Zurechtbringen, dieses um Menschen zu werden, was wir im Kontext unseres Auftrages von Gott haben, Menschen zu gewinnen. Aber auch innerhalb der Gemeinde gibt es dieses Wort des Zurechtbringens. Galater 6, Vers 1. Wenn einer gefangen ist, dann bringt ihr, die ihr geistlich seid, ihn im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Helft ihn wieder auf, richtet ihn wieder auf. Er tretet nicht nur drauf, sondern richtet ihn auf und hilft ihm. Das ist das Werben um Menschen, das wieder zurückbringen auf den Weg hinter Jesus. Nicht den Kopf, sondern die Füße des anderen zu ihm zu dienen. Was passiert? In Nebukadnezar, Vers 25, lesen wir, dass all das, was Gott angekündigt hat, dass er abgehauen wird, kam über ihn. Vers 28, noch mal dieses Wort, was wir gerade gelesen haben, ich in seinem Mund, da kam eine Stimme und Gott sagte, jetzt ist es so. Es wird ganz trocken beschrieben, dass er Gras frisst, dass er sich wie ein Esel benimmt. Das Königtum ist von dir gewichen, Vers 28. Eine Zeit des Leidens, des Kummers und der Unehre für Nebukadnezar für einige Jahre. Und doch ist es eine Geschichte mit Happy End. Er wurde von Gott wiederhergestellt. Er hatte erkannt, das ist so erstaunlich, wir haben hier einen heidnischen König vor uns. Schaut mal rein, ab Vers 31. Am Ende dieser Tage, also dieser Leidenszeit, erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Ich pries den Höchsten und rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation wird. Alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet, nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und zu ihm sagen kann, was tust du Gott? Dann kehrte der Verstand zu mir zurück. Was für eine Sicht hat er auf Gott? Jemand, der ohne Gott lebt, der keine persönliche Beziehung zu Gott hat, hat Gott so hoch erhoben. Daniel hat um ihn geworben, er musste durch die Leidenszeit, durch Gottes Gnade, durch von dir vielleicht sogar eines Tages ihn im Himmel wiedersehen. Wer weiß. Treue in Bezug auf den Auftrag. Dass wir ähnlich wie Daniel den Auftrag wahrnehmen, die Menschen umwerben und sie zu Christus führen wollen oder wieder auf den Weg zu Christus zurück. Dieses Glaubensvorbild, was unseren Glauben prägt. Treue in der Wahrheit, gebe sie klar und deutlich weiter. Das ist auch eine der Geschichten, die die meisten wahrscheinlich kennen. Daniel ist mittlerweile in einem hohen Alter, so um die 80 Jahre um wahrscheinlich. Wir befinden uns schon im Jahr 539, gerade bei 605. König Belsatzer ist mittlerweile ein anderer König, der dein Fest veranstaltet und da ja, geht es richtig zur Sache. Die haben sich besoffen und haben Trinkgelage und die Veranstaltung bis zum geht nicht mehr. Und plötzlich wurde dieser König aschfahl im Gesicht lesen. Er sah den Finger einer Menschenhand an der Kalkwand etwas schreiben. Mene, mene, tekel, uversinn, aber das verstand er. Kein Magier brachte ihm die Lösung. Die Königin Mutter kam hinzu und sagte, hey, da gibt es einen Mann in deinem Reich, das ist der Daniel, hol den lieber. Der weiß wahrscheinlich, was das zu bedeuten hat. Er deutete ihm die Schrift, es war eine Gerichtsschrift. Und die musste Daniel ihm mitteilen. Er musste ihm deutlich die Wahrheit sagen. Du bist heute Nacht sterben. Und so werfen wir mit diesem Kapitel einen Blick in die letzten Stunden dieses Königs Belsatzers. Mehr wissen wir gar nicht von ihm. Was für ein Typ, ja? Das Besäufnis, er verunehrt die Tempelgefäße Jerusalems, aus denen wurde nämlich getrunken. Er ging so weit, dass die Menschen Götter aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein rühmten, wie wir hier lesen. Also sie beteten das an, was da ist. Und dann kam diese Schrift, Vers 5. Ein Finger von Menschenhand kam hervor, dem Leuchter gegenüber, und schrieb in den Kalk der Wand des königlichen Palastes. Der erste Schock war überwunden, er holte diese Sternleute alle. Er versprach ihnen Purpur, eine Goldkette und das ist so cool, dass sie Dritter im Reich des Landes handeln. Josef wollte nach dem Pharao Zweiter im Reich werden, ja, Zweiter Pharao gewissermaßen. Daniel sollte Dritter im Reich des Landes werden. Sehr ungewöhnlich. Warum Dritter? Für mich ein Zeugnis der Glaubwürdigkeit der Schrift. Ich habe das versucht mal so ein bisschen aufzumalen. Hier oben haben wir Nebukadnezar, der sehr lange regiert hat, ungefähr 40 Jahre, hatte dann einige Söhne und hier ist dann die Linie Ende, sehen wir, und deswegen wird er auch als Sohn bezeichnet, Nabonid. Nabonid herrschte und es gab eine Co-Herrschaft mit diesem Belsatzer. Nabonid war einige Zeit im Ausland, also im eigenen Land noch, aber nicht in der Königsresidenz in Babylon, und da war aber Belsatzer. Und das ist das Entscheidende, das kann man geschichtlich nachvollziehen. Und deswegen ging es nur, dass Daniel oder einer der Weisen Dritter im Reich des Königs sein konnte. Ein Zeugnis für die Schrift, die das sehr detailliert und genau aufgeschrieben hat. Und es tut gut, auch solche Dinge einfach zu sehen. Ja, wir brauchen die Geschichte nicht, um die Bibel zu beziehen, sondern sie ist glaubwürdig an sich. Aber das hilft uns nochmal einfach zu sehen, ja, in der Geschichte nachprüfbar und festhaltbar. Kleine Sache. Es kam nichts weiter. Es kam keiner, der ihm das dulden konnte. Die Königin Mutter, eine anscheinend sehr weise Frau, Vers 10, kam zu diesem Fest, sie war wahrscheinlich nicht dabei. Und sie trat hinein in das Haus des Trinkgelages, so wird hier beschrieben. Die Königin begann und sagte: König, lebe ewig. Das ist auch eine Ironie, wenn wir wissen, er lebt nur noch ein paar Stunden. Lass deine Gedanken nicht schrecken und die Gesichtsfarbe verändere dich nicht. Sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist, also Gottes Geist. In den Tagen deines Vaters wurden Erleuchtung, Einsicht und Weisheit gleich der Weisheit der Götter bei ihm gefunden. Rufe Daniel. Und so hat er das auch gemacht. Ja? Er ruft Daniel und wir lesen in Vers 16, ich habe von dir gehört, dass du deuten kannst, dass du Knoten lösen kannst. Nun, wenn du die Schrift lesen, ihre Deutung mitteilen kannst, ich gebe dir Purpur, eine goldene Kette und du darfst als Dritter im Reich. Daniel?
Hey.
Nein, mach den nicht. Schau mal, wer sitzt. Deine Gaben würden dir bleiben. Deine Geschenke gehen beim anderen. Aber ich werde dir das vorlesen und ich werde dir das deuten. O König. Er sagt, mir ist das völlig egal, was du mir zu bieten hast. Er deutet es ihm. Und er zeigt dir, du König, du bist der Höchste und Vers 20 lesen wir, dein Herz hat sich erhoben, dein Geist hat sich, das Geist deines Vaters, Nebukadnezar, hat sich bis zur Vermessenheit verstockt. Er wurde gestürzt. Mach du nicht denselben Fehler. Deswegen Vers 22, Belsatzer, du, sein Sohn, hast dein Herz auch nicht gebetet, obwohl du das alles gewusst hast. Tu es nicht. Tu es nicht. Ja, Daniel ringt hier schon wieder um diesen Mann. Und doch muss er eben die Wahrheit dieses Gerichtsschreibens hier an der Wand weitergeben. Es geht um alle Härte, die der ihm das sagen muss. Es geht nicht anders, weil es Gottes Worte sind, die hier geschrieben sind. Herr Besatz hat sein Herz nicht gedemütigt. Und oft haben wir Angst, die Wahrheit klar und deutlich zu sagen. Ja, gerade auch, wenn es um das Evangelium von Jesus Christus geht. Wird hin und wieder gesagt, mir wurde das auch schon gesagt, du kannst doch nicht vom Blut reden, dann verschreckst du doch die Leute mit. Du kannst doch nicht von der Eule reden. Haben die doch Angst. Aber wenn es die Wahrheit ist und der Schrecken ist, ja, wir brauchen das nicht überbetonen, darum geht es nicht. Und gut ausgewogen. Und die Herrlichkeit der Rettung Christi, die soll hervorkommen, klar. Aber wir müssen die Wahrheit sagen. Gehst du weiter auf dem Holzweg, landest du. Und Daniel ist uns hier ein Vorbild, dass er treu die Wahrheit weitergibt. Das, was Gottes Wort sagt, und das ist Teil von Gott, was er geschrieben hat. Mene, Theke, Ufa sind. Gezählt, gewogen und zerteilt. Du, o König, Vers 26, Gott hat dir dein Königtum gezählt, Mene, und macht ihm ein Ende. Theke, Vers 27, du bist auf der Waage gewogen und zu Leib gefunden, Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und das ist das Ende. Das große Babylon wird zerschlagen. Belsatzar schlug das Urteil runter. Es kommt kein Wort mehr von ihm hier. Kein Plan, er sucht kein Gebet und in Vers 30 endet sein Leben. In derselben Nacht wurde der chaldäische König Belsatzar getötet. Und Daniel hat ihm nochmal gesagt, worum es geht. Und ich wünsche mir, dass wir diese Treue zur Wahrheit auch leben. Und dann nicht das Blatt vor dem Mund. Sondern die Menschen waren. Miteinander in Wahrheit und Liebe umgehen. Darum geht es auch Paulus, Epheser 4. Wahrheit und Liebe. Und das war das fünfte Element. Ich möchte zum sechsten Element kommen. Das letzte, was wir haben, ist Treue im Alltag, sei unanklagbar. Das Weltreich Babylon ist mittlerweile untergegangen. Das neue Weltreich der Meder und Perser ist eingetreten, ist hochgekommen. Ein gewisser Darius war Herrscher, er hatte 120 Statthalter, er hatte drei Minister und Daniel war einer der Minister. War dort ein sehr, sehr hohes Amt im Staate. Daniel war zudem noch außergewöhnlich im Wissen und Tun lesen in diesem Kapitel und das ruft natürlich Neider auf den Plan. Jan hat uns gerade Zeugnis gegeben, Hier gibt es ja auch mal eine Arbeitssituation, wenn man so möchte, die hier Leute zusammengefügt haben, um gegen einen sich zu stellen. Sie wollten Daniel zu Fall bringen, schmiedeten einen perfiden Plan und brachten ihn damit letztlich aus ihrer Sicht zu stellen. Daniel wurde lebendig in die Löwengrube geschmissen. Noch einmal erleben wir den treuen Gott, der Rettungswunder tut, und wir springen in die Verse 4 bis 6 in diesem Kapitel 6. Wo steht, da übertraf Daniel die Minister und dieser traten, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Der König beabsichtigte, ihn über das ganze Königreich einzusetzen, also noch mehr Macht. Da suchten die Minister und so traten einen Anklagegrund gegen Daniel in Bezug auf seine Amtsgeschäfte zu finden, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden. Jetzt kommt die Begründung, weil er treu war und keine Nachlässigkeit oder irgendwas Schlechtes bei ihm zu finden. Da sagten die Männer, wir werden keinen Anklagegrund bei Daniel finden, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Und das ist der perfide Plan. Aber erstmal sehen wir diese Treue Daniels. Trotz allem, was der von außen vielleicht an Druck bekommen hat, er war treu. Seine Bücher waren sauber. Da gibt es nichts, wo man ihn hätte anklagen können. Unanklagbar. Und das soll auch hier sein. Auf der Arbeit lesen wir davon, dass wir nichts mit Augendienerei tun sollen. Dass jemand sagen kann, ja guck, Arbeit ist ja nur, wenn der Chef gerade zuschaut. Was hat rein? Wir sollen für den Herrn arbeiten, für Gott arbeiten und so unseren irdischen Herrn dienen. Das ist eine ganz andere Perspektive über Arbeit. Und so treu und gewissenhaft arbeiten, dass kein Anklagegrund zu finden ist. Und so kommen die Männer nichts finden, außer eben in Bezug auf Daniels Glauben. Und da wollten sie ihn fertig machen. Er machte seine Arbeit treu und er war so treu, dass sie nur da etwas finden konnten, wo er treu war in der Beziehung zu Gott. Und so beginnen sie mit einer Lüge und sagen, wir haben uns alle getroffen, das haben sie nicht, Daniel war nicht dabei, und sagen, hey, König, ist doch gut, wenn alle Bitten des Reiches mal an dich gerichtet werden. Jeder, der was möchte, muss zu dir kommen. Das war ihr Plan. Und sie wussten, Daniel richtete seine Bitten an Gott. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest, wenn du gehört hättest, ja, wir wollen dich mal stürzen, wir wollen dich heraushaben, wir wollen dich rausgehen. Und dann wird gesagt, mit allem, was du tun musst, musst du erstmal zum Chef gehen. Ich sage, nein, mein oberster Chef ist Gott, mit dem will ich das. Eiskalt und lässig. Daniel geht, wie immer, in seine Obergemach. Sein Fenster richtet sich nach Osten aus und betet, Richtung Jerusalem aus und betet zu Gott. Das ist seine Reaktion. Wo er wusste, dass er sterben würde, wenn er das tut. Daniel wusste, was sein archimedischer Punkt war. Gott. Gott, den er sich verlassen konnte. Seine Absicht war es zu beten. Er hatte gute Gewohnheiten. Er betete zu Gott. Wie wir sagen können, Bibel lesen und beten, gute Gewohnheiten in der Beziehung mit Gott zu leben. Da bekommen wir Kraft, Korrektur, Hilfe, Friede in unser Herz. Von Daniel lesen wir, dass er in sein Haus geht, dass er eigentlich so viel zu tun hatte und doch nimmt er sich Zeit zum Gebet. Mehrmals täglich. Wie Martin Luther das übrigens auch sagte, ich habe so viel zu tun. Umso länger muss ich zum Herrn beten. Und er wusste, da ist sein Punkt, an dem er das abgeben muss. Wo er Kraft und Weisheit hat. Und so wurde Daniel gepackt und in die Löwengrube geworfen. Er kam dorthin und es geschah ein Wunder. Nichts passierte. Und es war erstaunlich, wie dieser König Darius gehandelt hat. Der hatte die Nacht über kein Auge zugekriegt. Daniel war ihm so wichtig. Als ein König, ja, als es hell wurde, ist er direkt dahin gegangen. Ja, ich schrieb ihm nach und Funke Hoffnung in ihm. Und die Hoffnung wäre nicht hingegangen, aber er rief. Ja, man muss ja davon ausgehen, Daniel wurde sofort gefressen, aber er rief den Namen Daniel. Also irgendwie hatte er noch Hoffnung, dass der lebendige Gott eingreifen konnte. Und Gott hat das getan. Das Wunder ist geschehen und Daniel lebt. Daniel, der treue Diener Gottes, der Treue Gottes, noch einmal in seinem Leben auf diese erstaunliche Art und Weise erlebt hat. Mein Wunsch ist es, dass wir diese Treue in unserem Leben haben. auch in diesem Bereich der Unerkrankbarkeit, dass wir gewissenhaft und treu in allen Bereichen unseres Lebens agieren. Nicht nur die Arbeit, auch in der Familie, in der Gemeinde, dort wo wir sind. Dass keiner einen Anklagegrund gegen dich und mich vorweisen kann. Und das ist mein Glaubensvorbild. In den ersten 6 Kapiteln, ich staune immer wieder über Daniel. Daniel, der treu war im Strudel seiner Zeit, der rein, der in unmöglichen Situationen eine Anlaufstation hatte, Gott. Der in der Anbetung, beziehungsweise seine Freunde das gezeigt haben, in der Anbetung treu war und sich auf den Herrn verlassen hat. Daniel, der, wie wir auch treu sein sollen, in Bezug auf unseren Auftrag, die Menschen zurechtzubringen, sie auf den Weg zu bringen zu Christus. Treue in der Wahrheit, dass wir die Wahrheit klar und deutlich weitergeben. Dass wir in unserem Alltag treu sind, dass kein Anklagegrund gegen uns gefunden werden kann. Dass keiner sagen kann, das ist aber nicht sauber genug. Und das waren diese 6 Elemente, dieses Glaubensvorbild, das er ist. Wenn unser Glaube von ihm geprägt wird, das ist mein Wunsch heute Morgen, dass diese Aspekte, aber auch das Gesamtthema der Freizeit, diese Glaubensvorbilder, von denen wir schon seit Freitag gehört haben, ein Stück weit vielleicht unser Denken ändern, dass wir für den König leben, für den Herrn. Lass mich noch beten, steht bitte auf. Großer und treuer Gott, ich danke dir dafür, dass wir solche treuen Menschen heute Morgen auch sehen durften, Daniel und seine Freunde. Es ist erstaunlich, was sie mit dir an deiner Seite erlebt haben. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne das hier erlebt. Dass wir dich als den treuen Gott in unserem Alltag immer wieder erfahren dürfen. Und dass wir aber auch diese Wahrheiten aus ihrem Leben lernen dürfen. Du hast alle Schrift eingegeben und sie ist nützlich zur Lehre, zur Verführung, zur Rechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und darum dürfen wir aus diesen alten Geschichten lernen und sie uns als Vorbild nehmen. Ich bete darum, dass du das tief in unser Herz hineinpflanzt, auch trotz aller Müdigkeit und dem, Herr, wo wir vielleicht nicht aufmerksam waren, Herr, bewege das und lass es unseren Alltag prägen zu deiner Ehre.